willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Wenn du uns noch nicht lange folgst oder dich noch nicht so viel mit unserer Art des Umgangs und Lifestyles mit Hunden beschäftigt hast, dann kann es sein, dass diese Folge hier für dich komplex ist. Diese Folge richtet sich nämlich gezielt an unsere Trainees aus der Ausbildung und auch fortgeschrittene Leute aus unserem Programm. Aber ich habe Lust auf diese Episode und du bist hier herzlich willkommen reinzuhören, solltest du dich überfordert fühlen. Es ist nicht deine Schuld, sondern meine komplexe Gedankenstruktur gerade. Und dann rate ich dir, mal in den ersten Podcast-Episoden zu stöbern. Da gibt es das Thema nämlich noch mal ein bisschen leichter. Ich habe in der vergangenen Woche keinen Podcast aufgenommen. Und das hat einen Grund. Ich arbeite gerade für ein Unternehmen an Inhalten rund um Hundeverhalten und muss wissenschaftliche Erkenntnisse, meine Erfahrung, allgemeingültiges, belegbares Hundewissen in leichte, einfache Inhalte runterbringen, die Menschen gut nutzen können, die Interesse am Hunden haben, gut lernen können und die in verschiedene Sprachen übersetzt werden sollen. Und das hat gerade meine gesamten Kapazitäten eingebunden. Und ich hätte diesen Podcast hier irgendwie so zwischen Tür und Angel mit halbem Arsch machen müssen. Und ich möchte keine Kompromisse machen und deswegen habe ich entschieden, ihr kriegt keinen Podcast, sondern ihr kriegt den wunderbaren Blogartikel von der Anke diese Woche auf Social Media und im Newsletter, der es verdient hat, gesehen zu werden. Und ich komme jetzt mit ein paar frischen Gedanken zu euch zurück. Warum dieser Podcast heute ein bisschen komplex ist, ist, dass ich im Zuge der Inhaltserstellung für dieses Unternehmen mich mit verschiedenen Bereichen von Hundehaltung nochmal sehr differenziert auseinandersetzen musste. Denn es war ja nicht okay, meine Meinung zu präsentieren, sondern ich musste das Ganze ja belegbar. Und trotzdem gibt es ja einen Grund für meine Meinung und für meine Werte, die ich natürlich damit reinbringen wollte. Und ein Inhalt, den ich abgeliefert habe, das ist ein Inhalt zum Thema körperliche und mentale Beschäftigung. Und ich habe einen Schlagwortkatalog gekriegt, den ich erfüllen musste, eine Wortanzahl vorgegeben gekriegt. Und das Ganze findet nicht live statt, sondern ich schreibe im Prinzip diese Wortanzahl, bebilder die im Grunde wie so eine Art E-Book und die bekommen die und übersetzen die und lernen das. Und ich bin halt mit den TeilnehmerInnen nicht im Austausch. Dementsprechend vorsichtig ist man natürlich beim Formulieren, will es aber ja auch einfach halten. Also, ich möchte mit dir über das Thema von Beschäftigung sprechen. Und was mich sehr beschäftigt hat, ist, einen Inhalt zu erstellen über das Thema körperliche und mentale Beschäftigung auf sinnvolle Art und Weise von Haushunden, sodass es allgemeingültig und belastbar ist und trotzdem ganz konkrete Lösungsansätze liefert. Und ich kann halt nicht sagen, alle Hunde finden Kauen toll oder alle Hunde finden Schnüffeln toll, sondern da gehört eine ganze Menge dazu. Umgekehrt geht es hier aber auch nicht darum, HundetrainerInnen oder VerhaltensexpertInnen auszubilden. Das heißt, ich habe ja auch nicht alle Module. Ich weiß also nicht so richtig, ich muss das in sich geschlossen behandeln. Ich möchte dich heute mitnehmen, wie ich das Ganze angegangen bin und warum mir das so wichtig ist, das mit dir zu teilen. Und zwar bin ich von zwei Perspektiven ausgekommen. Die erste Perspektive ist, grundsätzlich sollte Beschäftigung zur Steigerung des Wohlbefindens dienen. Und Wohlbefinden, Animal Welfare, Tierwohl, ist definiert. Es gibt dabei zwei gängige Konzepte, die miteinander gleichzeitig genutzt werden, also die sich nicht widersprechen und die international genutzt werden. Das ist einmal das Konzept der drei Dimensionen. Die drei Dimensionen sind die Gesundheit der Tiere, das Ausleben natürlicher Verhaltensweise und ein guter emotionaler Zustand. Und das zweite ist das Konzept der fünf Freiheiten. Und zwar die Freiheit von Hunger, Fehlernährung und Durst, die Freiheit von Haltungsbedingungen bedingten Beschwerden, die Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten, die Freiheit von Angst und Stress und die Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens. Und wir bleiben mal bei dem Aspekt der Beschäftigung. Ich finde es super, super tricky, weil ich kenne viele Beschäftigungsformen und Durchführungen, die ich gar nicht an der Art der Beschäftigung, sondern an der Durchführung ausmachen kann, wo ich sehe, dass Hunde in zu kleinen Transportboxen sitzen, dass sie in Situationen, in Gruppenstunden oder Wettkämpfen sitzen, die Angst, Stress machen, Haltungsbedingungen, Beschwerden hervorrufen, vielleicht sogar teilweise Hunger, Durst und Fehlernährung und die nachweislich, zum Beispiel Agility bei Hunden über 18 Kilo, ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich bringen. Also irgendwie crashen da viele Art und Weisen, Hunde zu beschäftigen und gleichzeitig meine 5 Dimensionen und die drei Dimensionen und die 5 Freiheiten. Und eigentlich soll aber ja Beschäftigung Hundewohl steigern. Und im Hundewohl ist definiert die Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens. Wenn ich mir viele Beschäftigungsarten von Hunden angucke, dann sehe ich dabei wenig normales Verhalten. Normales Verhalten ist das, was in dem Verhaltenskatalog für Hunde im Ethogramm steht. Sowas wie, wie sieht eigentlich ein Mäuselsprung aus und in welchem Kontext wird er gezeigt? Das sind so Dinge, die im Verhaltenskatalog für Hunde stehen. Das heißt, viele Arten der Beschäftigung und viele Dinge, die auf unsere Hundehaltung zutreffen, beißen sich mit den Definitionen von Tierwohl. Für mich dient Beschäftigung dazu, genau diese Defizite auszugleichen, idealerweise. Aber Beschäftigung kann natürlich noch ganz andere Ziele haben. Und ich habe jetzt mal 4 Ziele definiert. Nämlich zum einen das Hobby. Einfach nur Freude für den Hund und den Menschen, als in der Interaktion oder einfach so. Nur Freude ohne tieferen Sinn. Wenn wir nochmal kurz zum Hundesport gehen und der Mensch hat einen Hundesport als Hobby, den er mit seinem Hund betreibt, ist das für mich kein Hobby des Hundes. Sondern dann ist es ein Hobby des Menschen, den der Hund mitmacht. Das kann auch für den Hund schön sein, muss es aber nicht. Dann haben wir die Auslastung. Auslastung ist das, was vielen Menschen empfohlen wird, damit der Hund ermüdet und gefordert wird. Da geht es um Auspowern, um K.O. machen. Auslastung ist häufig was sehr Einseitiges und häufig etwas sehr Überforderndes. Also es wird sehr häufig sehr überfordernd gestaltet. Als Auslastungstipp gibt es häufig Dinge, die mit hoher körperlichen Aktivität einhergehen. Dann haben wir die Förderung. Also der Aufbau von Kompetenzen wie zum Beispiel Frustrationstoleranz, Warten, Impulskontrolle am Futter oder sonstiges mit Hilfe von Beschäftigungsmitteln. Wie zum Beispiel, du bereitest das Futter zu und dein Hund kriegt in der Zeit schon mal einen Schnüffelteppich mit ein paar Keksen, damit dem das Warten leichter fällt. Und dann gibt es Enrichment. Und auf Enrichment möchte ich gerne heute mit dir ein bisschen mehr eingehen. Denn Enrichment wird immer mehr von der Begrifflichkeit verwässert. Enrichment heißt auf Deutsch nichts anderes als Anreicherung. Es wird in der englischen Literatur verwendet, sowohl für viele Beschäftigungsformen als auch, und da hat es hier seinen Ursprung in dem Wording, immer wenn ich Enrichment benutze, nämlich, dass es gezielt Mängel ausgleichen soll, die durch Haltungs- oder Lebensbedingungen in Menschenhand hervorgerufen werden. Also, wenn du zum Beispiel bei Zootieren siehst, dass die etwas zur Beschäftigung bekommen, die Umwelt angereichert wird, dann ist es in der Regel Enrichment. Kommt nicht von ungefähr, sondern weil man festgestellt hat, dass bei Zoo- und Nutztieren die Reproduktionsrate hoch und die Krankheitsrate und die Verhaltensprobleme runtergehen, wenn man das Umfeld anregt, anreichert mit Beschäftigungselementen, die dafür sorgen, dass das Tier natürliche Verhaltensweisen ausleben kann. Enrichment ist mangelorientiert. Also für Enrichment setzt man sich gezielt mit den Haltungsbedingungen, den Bedürfnissen auseinander und guckt, wo existiert da eine Gap, ein Mangel, ein Defizit. Das heißt, man guckt ganz genau, was fehlt diesem Individuum, was im Ethogramm steht, was dieses Individuum in seiner Lebenssituation nicht ausleben kann. Und das wird in Enrichment aufgefangen. Es werden Situationen gestaltet und die Umwelt so angereichert, dass das Tier motiviert wird, seine natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. Ich kann dir bei einer Beschäftigung, wenn ich sie sehe, wenn ich sehe, wie du mit deinem Hund spielst, wenn ich sehe, dass du deinem Hund irgendwelche Leckerchensachen baust, wenn ich sehe, dass dein Hund ein Futterball kriegt, dann kann ich dir nur sagen, das ist Beschäftigung. Du versuchst, das Wohlbefinden deines Hundes zu steigern, seine natürlichen Zeitfenster für Nahrung und Nahrungserwerb zu füllen und ihm mehr Abwechslung im Leben zu geben. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das Enrichment ist. Ob du gezielt darauf gezielt darauf hinarbeitest, dass Verhaltensweisen ausgeführt werden, die du im Alltag bei deinem Hund nicht siehst. Dafür muss ich mich mit dir, mit deinem Alltag, mit dem Hund, mit den natürlichen Verhaltensweisen diesen Hundes auseinandersetzen. Alle Hunde, egal von welcher Rasse, haben alle Verhaltensweisen des Ethogramms in sich veranlagt. Auch eine Rasseselektion schafft die nicht ab. Ein Herdenschutzhund kann hetzen, der kann packen, der kann totschütteln. Das steht in seinem Ethogramm genauso wie bei einem Bull Terrier. Da gibt es erst einmal keine Unterschiede. Unterschiedlich durch die Selektion wird die Leichtigkeit der Auslösbarkeit. Das heißt, die Reize sind kleiner und die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, ist höher. Aber das Ethogramm ist erstmal, also der Verhaltenskatalog eines Hundes, ist erstmal allgemeingültig für Hunde. Und zwar nicht nur für die 25% der Hunde, die in Menschenhand leben, sondern für die 100% von Hunden, die auf dieser Welt leben. Dafür gab es unfassbar viele Beobachtungen und Dokumentationen von Hunden, die in Menschenhand leben und Hunden, die freilebend sind. 75% der Hundeweltbevölkerung leben nicht in direkter Menschenhand, also nicht in direkter Obhut von Menschen. Das heißt, wenn wir Enrichment betreiben wollen, gucken wir uns an, welche Verhaltensweisen zeigt der Hund eigentlich. Wir schreiben ein Tagebuch für über vielleicht 2 Wochen und notieren ganz genau. Zeigt der Hund zum Beispiel einen Mäuselsprung? Zeigt der Buddeln? Zeigt der Hetzverhalten an Objekten oder Beutetieren? Welches Komfort- und Pflegeverhalten zeigt der? Putzt er sich die Pfoten? Knabbert er sich an den Hinterläufen? Was zeigt er eigentlich? Und alles, was dann nicht aufgelistet ist, aber dem Hund grundsätzlich ein höheres Wohlbefinden beschert, gute Emotionen hervorruft, Entspannung, Freude, Spaß, alles, was sich gut anfühlt, hervorruft, das kann dann durch eine Anreicherung der Umwelt hervorgerufen werden, eingeladen werden, stimuliert werden. Das ist dann Enrichment. Du merkst, dass das eine viel tiefere Auseinandersetzung mit Hunden und Hundeverhalten ist, als wir machen hier mal ein bisschen nette Beschäftigung. Damit möchte ich die bisschen nette Beschäftigung nicht abwerten und die bisschen nette Beschäftigung kann Enrichment sein. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der den Mäuselsprung im Alltag nicht zeigt und du bestückst ihm einen Karton mit Korken und 2, 3 Futterdingern und der zeigt dir einen Mäuselsprung da rein, um sich die Futterdinger rauszuholen, dann ist es vielleicht auch Enrichment. Das heißt, das eine schließt das andere nicht grundsätzlich aus, aber das Betrachten eines Defizites bedarf immer eines größeren Auseinandersetzens mit dem Individuum als das Machen einer Freude zur Beschäftigung. Genauso ist das der Aufbau von Kompetenzen über Beschäftigung systematischer zu betreiben, als wir machen dem Hund einfach mal eine beschäftigende Freude. Wir sorgen dafür, dass der einem Hobby nachgehen kann. Ich möchte damit keine Beschäftigung aus Hobbygründen abwerten. Überhaupt nicht. Ich freue mich über fröhliche Hunde, die einfach ihren Hobbys nachgehen. Die tun und lassen können mit ihren Hobbys, was sie wollen und die strahlen und wo Menschen sich Mühe machen, damit die Hunde Freude haben. Ich möchte nur, dass du nicht dazu übergehst, pauschal Dinge zu vermuten im Sinne von, ach ja, guck mal, der kriegt einen Futterball, das fördert Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, motorische Fähigkeiten etc. Dann müsstest du dich erstmal damit beschäftigen, ob das für diesen Hund wirklich stimmt, ob das eine Förderung oder einfach nur eine Nutzung ist, also ob das die Fähigkeiten erweitert oder nicht, oder vielleicht sogar eine Überforderung, weil der Hund eh schon so frustriert ist an bestimmten Dingen, dass das quasi das Fass zum Überlaufen bringt und dass du auch nicht dahin übergehst, zu sagen, das ist jetzt Enrichment, wenn du gar nicht weißt, ob da ein Defizit vorliegt. Das heißt, ich fordere hier auf, alle unsere Fortgeschrittenen, alle unsere Trainees aus der Ausbildung, seid differenziert unterwegs. Und für alle Hundeeltern, macht hobbymäßige Beschäftigung. Just for fun für euren Hund, wann immer ihr wollt, damit der seine Sinne einsetzen kann und Freude im Leben hat. Nutzt es und lasst euch niemals einreden, dass ihr etwas machen müsst, damit der Hund bestimmte Dinge erlebt, nicht erlebt, fördert etc., dass Hunde bestimmter Art das und das tun oder nicht tun sollten. All das ist absoluter Mumpitz. Und unterm Strich zählt es alles, was das Wohlbefinden des Hundes steigert und ihm ermöglicht, natürliche Verhaltensweisen selbstbestimmt auszuleben, sollte im Hundealltag willkommen sein. Es macht Hunde mutiger, glücklicher, zufriedener und steigert ihr allgemeines Wohlbefinden oder, wenn es schon da ist, erhält es das. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Ich hoffe, ich habe dich nicht unterwegs verloren und ich freue mich auf alle Trainees, die in den nächsten Calls mit mir über diese Themen diskutieren, mir dazu Fragen stellen etc., wenn wir uns zu den Highlight-Calls mit mir sehen. Bis dahin.